Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Made by Podster.
Blood and Wine von 1981 ist ein literarisches Werk, das als Mischung aus Roman und Reportage eingestuft wird und in den frühen 1980er Jahren veröffentlicht wurde. Sein Autor Miguel Jorge ließ die Handlung seiner fiktiven Geschichte auf einem Verbrechen basieren, das im Jahr 1957 tatsächlich an 6 Mitgliedern der Familie Matteucci in der Stadt Goiana begangen wurde. Die Geschichte diente auch als Vorlage für den gleichnamigen Film des Regisseurs João Batista Andrade aus dem Jahr 2006. Die Ereignisse, die sowohl im Buch als auch im Film geschildert werden, entfernen sich ein wenig von dem, was aus der Sicht der kriminellen Berichterstattung, um die es uns hier geht, geschehen ist. Mithilfe der Anpassungen, die bei der Nacherzählung dieser Geschichte vorgenommen wurden und die wohl unter die poetische Freiheit der Autoren fallen, gelingt es diesen Werken, den Ablauf dieser schrecklichen Tragödie, die eine ganze Generation geprägt hat, auf eine vereinfachte Art und Weise zu verdichten. Heutzutage weiß in Brasilien nahezu niemand mehr etwas von diesem Vorfall. Ich bin Simon Schriefer und willkommen bei Ungewöhnliche Kriminalfälle. In der heutigen Folge erzähle ich Ihnen von der Ermordung der Familie Matteucci, einem Ereignis, das auch als Tragödie in der 74. Straße bezeichnet wird. Falls Sie auf solche Themen sensibel reagieren, hören Sie den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der Sie sich über das Gehörte unterhalten können. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre, genauer gesagt im Jahr 1957, reihte sich in Brasilien ein historisches Ereignis an das nächste. Im August dieses Jahres war der 13. Präsident des Landes, Washington Luiz, gestorben. Der Bau des Wasserkraftwerks Três Marias im Norden von Minas Gerais hatte begonnen und die schreckliche Bagé-Katastrophe beschäftigte die Brasilianer noch immer. Ein Varig-Flugzeug war damals in der Nähe des Flughafens von Rio Grande do Sul nach einem Brand an Bord abgestürzt und alle 40 Insassen waren ums Leben gekommen. 1957 war auch das Jahr des Debüts von Pelé in der brasilianischen Fußballnationalmannschaft. Im Alter von nur 16 Jahren erzielte er eines der Tore in einem wichtigen Spiel im Maracana-Stadion gegen Argentinien. Im Februar des Jahres hatten die Bauarbeiten in Brasília, der neuen Bundeshauptstadt Brasiliens, begonnen und am 1. Oktober billigte der damalige Präsident Juscelino Kubitschek ein Gesetz, das Brasília zur neuen Hauptstadt machen sollte. Unsere Geschichte spielt in der Stadt Goiana, etwa 100 Kilometer südwestlich der neuen Hauptstadt. Für Goiana waren die 50er Jahre ein goldenes Zeitalter, geprägt von wirtschaftlichem und sozialem Aufschwung. Eine Zeit, in der Tausenden von Menschen der gesellschaftliche Aufstieg geglückt ist Und vor dieser Kulisse ereignete sich das Verbrechen, über das wir in dieser Folge sprechen. Ganz im Widerspruch zu dieser optimistischen Hintergrundschilderung erlebte Goyana an einem Morgen im Dezember 1957 einen echten Tag des Terrors. Die Stadt, die erst seit 24 Jahren existierte, sah sich mit einer noch nie dagewesenen Gewalttat konfrontiert. In einem Haus in der Rua 74 im alten Bairro Popular bot sich Anwohnern und der Polizei ein Bild des Grauens. In dem Haus lebten Wanderley Matteussi und seine Frau Lourdes de Sá mit ihren 5 Kindern im Alter zwischen 9 Monaten und 6 Jahren. An diesem Morgen erfuhr die Nachbarschaft, dass die Eltern und 4 ihrer 5 Kinder durch Axthiebe getötet worden waren. Bis heute ist dies einer der schlimmsten und grausamsten Morde in der Geschichte Brasiliens. Um diese Tat ranken sich viele Geheimnisse und Unklarheiten. Die Familie Matteussi bestand aus Wanderley, seiner Frau Lourdes de Sá Pinheiro und 5 Kindern. Valkyria, 6 Jahre alt, Wagner, 5, Volney, 4, Vanya, 2 Jahre alt und Wilma, 9 Monate alt. Nach den wenigen Berichten, die uns über die Familie vorliegen, sah Wanderley wie viele andere Brasilianer die glänzende neue Stadt als Chance, seiner Frau und seinen Kindern das bestmögliche Leben zu bieten. Wanderley war der Sohn eines Bauern und in einer kinderreichen Familie aufgewachsen. Seine Eltern kamen durch den Verkauf von Getreide in der ländlichen Gegend um Goiana zu Wohlstand. Im Teenageralter begann er, Geld zu verdienen. Zu dieser Zeit lernte er Lourdes de Sá kennen und sie beschlossen, eine Familie zu gründen. Mit dem Aufschwung von Brasilia blühte auch die ganze Region um die neue Bundeshauptstadt herum auf, und Wanderley zögerte nicht lange, als ihm die Idee kam, sein eigenes Lebensmittelgeschäft zu eröffnen. Eigentlich handelte es sich dabei sogar um ein großes Warenhaus namens São Mateus. Die Geschäfte liefen sehr gut. Jeder kannte ihn und er galt als stets gut gelaunter und freundlicher Mann. Die Kinder des Paares verbrachten viel Zeit beim Spielen auf der Straße mit anderen Kindern. Einige Nachbarn jedoch, die ebenfalls Händler waren und vielleicht Angst vor der Konkurrenz für die wenigen örtlichen Geschäfte hatten, waren Wanderley nicht wohlgesonnen. Ihm aber war das egal. Schließlich war es nicht seine Schuld, dass er mehr verkaufte als die anderen und dass es ihm finanziell gut ging. Auf jeden Fall hatte die Familie Matteussi keine offenen Feinde.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 1957 wurde in das Haus der Familie Matteussi in der Rua 74, Ecke Rua 59 im Bairro Popular eingebrochen. Die Einbrecher gelangten über ein Loch in der Wohnzimmerwand, das durch die Feuchtigkeit des Regens entstanden und nur mit einem Stück Holz abgedeckt war, in das Haus. In der Wohnung, die sich hinter dem Geschäft befand, schlief die ganze Familie. Die Täter griffen zuerst die Erwachsenen und dann die Kinder an und erschlugen sie mit Äxten. Alle waren tot, bis auf die kleine Vanya, die erst 2 Jahre alt war und die, so die Polizei, von den Tätern offenbar übersehen worden war. Nach der Tat hatten die Täter das gesamte Haus durchsucht und 51 Cruzeiros sowie Schmuck und andere Habseligkeiten der Familie an sich genommen. Die Leichen wurden von einem Kind aus der Nachbarschaft entdeckt, das an diesem Morgen an dem Haus vorbeikam, die blutige Szene durch ein Fenster sah und seinen Vater rief, der sofort die Polizei verständigte. Da es keine Augenzeugen gab und der Tatort durch Nachbarn und Schaulustige verunreinigt worden war, war es für die Ermittler fast unmöglich, einen zeitlichen Ablauf der Ereignisse oder gar mögliche Verdächtige zu ermitteln. Nach einigen anonymen Hinweisen stießen die Ermittler jedoch auf Wilson Matteussi, Wanderleys Bruder. Beide waren Partner in dem einzigen Warenhaus in der Region. Wilson war mit Josina verheiratet, die er Rita nannte, und sie hatten 7 Kinder. Wie man sagt, stritten Rita und ihr Mann immer wieder, weil sie wollte, dass er die Partnerschaft mit ihrem Schwager auflöste. Aus diesem Grund entwickelte Wilson im Laufe der Zeit und unter dem Einfluss seiner Frau einen regelrechten Hass auf seinen Bruder. Da Wanderley über einige Güter verfügte, die für die damalige Zeit als Luxus galten, fühlte sich Wilson benachteiligt. Immerhin war er sein Partner und glaubte somit Anspruch auf denselben Reichtum zu haben. Der Wohlstand von Wanderleys Familie war jedoch in erster Linie darauf zurückzuführen, dass Lourdes die Erbin eines großen Landbesitzes ihres Vaters war, der von Wanderley verwaltet wurde. Die Polizei kam letztlich zu dem Schluss, dass Wilson zumindest der Kopf hinter dem Verbrechen war, auch wenn er es wohl nicht selbst ausgeführt hatte. Er wurde verhaftet und gestand, dass er einen Mann namens Francisco Rocha mit der Ausführung des Plans beauftragt hatte. Reporter der Zeitung O Popular erhielten damals einige Hinweise zu dem Fall. Zitat: In dem Bericht heißt es, dass Wilson Matteussi den Großteil seines Geständnisses unter ständigen Schlägen durch einige Polizeibeamte ablegte und dass man ihn jeder Art von Folter aussetzte, die der Polizei bekannt ist. Er wurde gezwungen, stundenlang barfuß auf offenen Dosen mit Tomatenmark zu stehen, mit geöffneten Armen 2 Ziegelsteine in den Handflächen haltend, die meiste Zeit unter Tritten, Schlägen und Knüppelhieben, nur damit er das Verbrechen gestand und einen Freund als Mittäter beschuldigte. Im Laufe des Prozesses stritten Wilson und Francisco Rocha vor Gericht alles ab und wurden schließlich am 14. Oktober 1964 nach einer langen Haftzeit freigesprochen. 2 weitere Verdächtige wurden als Täter benannt. Auch sie sollen von Polizeibeamten gefoltert worden sein, um ein Geständnis zu erlangen. Einer von ihnen war ein Mann namens Santino Ildo da Fonseca, der im Unternehmen der Familie Matteussi arbeitete. Der Mann gestand schließlich und wurde sogar verhaftet. Der andere Verdächtige wurde nie verhaftet. Er war in den Nordosten des Landes geflohen. Nach der offiziellen Version planten und verübten die beiden Männer das Verbrechen mit der ursprünglichen Absicht, die Familie nur auszurauben und sich an ihren Einnahmen aus dem Geschäft zu bereichern. Doch Wanderley wachte auf und griff ein, sodass sie gezwungen waren, alle zu töten. Als sie das Bett erreichten, in dem die kleine Vanya schlief, sah sie einen der Männer angeblich im Halbschlaf an und nannte ihn Papa, weshalb sie verschont wurde. Diese Version hat jedoch die meisten Menschen damals nicht überzeugt und wird auch heute noch von vielen, die sich mit dem Fall befasst haben, für unwahrscheinlich gehalten. Außerdem verhielt sich Santino merkwürdig. Er änderte seine Aussage, die voller Ungereimtheiten war, mehrmals. Unter anderem versuchte er, sich gegenüber der Polizei als Mann mit einem makellosen Ruf darzustellen, indem er behauptete, er sei ein ehemaliger Soldat. In seiner Jugend habe er als Unteroffizier bei der brasilianischen Marine gedient und sei 1946 Teil einer Sondermission im Pazifik gewesen, mit der er in New York City gelandet sei. Aber Santino hat in einem einzigen Satz gleich 2-mal gelogen. Erstens war er nie Unteroffizier, sondern nur ein Gefreiter, der desertiert war, ohne jemals den Hafen verlassen zu haben. Und zweitens weiß jeder, der über ein bisschen Kneipenquizwissen verfügt, dass New York am Atlantischen Ozean liegt. Aus diesem Grund glaubten viele Menschen und vor allem die Presse in Guyana an die These, dass Santino unter Folter gestanden hatte und dass er psychische Probleme hatte. Der Hauptgrund, die Beteiligung dieser beiden Männer in Frage zu stellen, ist die Ausführung der Tat selbst. da nach Ansicht von Experten dafür mindestens 3 oder 4 Personen erforderlich gewesen sein müssen. Ein weiterer Punkt ist die Brutalität des Verbrechens. Dazu die Gerichtsmediziner: Angesichts der Grausamkeit der Tat kann davon ausgegangen werden, dass die Täter einen tiefen Hass gegen die Opfer hegten. Alle wurden mit Messern erstochen, nur Wanderley wurde vorher mit einer Krawatte erstickt. Anschließend schlugen die Mörder mit Äxten auf die Opfer ein. Aber für die damaligen Polizeibeamten hätte Santino genügend Motive für die Tat gehabt und so wurde er verhaftet. In der Haft beteuerte er seine Unschuld. Er wurde schließlich zu 74 Jahren und 10 Monaten Gefängnis verurteilt und am 27. Mai 1976 entlassen, wobei er weiterhin seine Unschuld beteuerte. Tatsache ist, dass er in einer letzten Befragung bekräftigte, dass er gefoltert worden sei und als Sündenbock habe herhalten müssen, um die Unfähigkeit der örtlichen Polizei bei der Aufklärung des Verbrechens zu vertuschen. Er wurde danach nie wieder gesehen. Mindestens 5 weitere Männer wurden verhaftet, gefoltert, haben gestanden und wurden dann aus Mangel an Beweisen freigelassen. Darunter waren Rubens José de Oliveira, bekannt als Alberto de la Serre, und Pedro Vaz. Beide waren der Polizei bekannt und hatten bereits mehrere Raubüberfälle begangen, auch in anderen Bundesstaaten. Ein weiterer Verdächtiger wurde von Maria Cardoso da Silva, dem Hausmädchen der Familie, identifiziert. Ihr zufolge hatten Gersino, der Bruder von Lourdes, das Paar nach einem Streit Tage zuvor mit dem Tod bedroht. Ihm konnte jedoch nichts nachgewiesen werden. In den Straßen von Guyana herrschte nach diesem Verbrechen ein Klima des Schreckens. Die Menschen lebten in großer Angst. Viele, vor allem andere Ladenbesitzer, dachten, dass so etwas auch ihnen passieren könnte und begannen, die Eingänge ihrer Häuser mit Gittern und Vorhängeschlössern zu verstärken, was den Charakter des Ortes völlig veränderte. Die Polizei stand unter dem großen Druck, das Verbrechen so schnell wie möglich aufzuklären, um die Ruhe in der Bevölkerung wiederherzustellen. Heutzutage wäre ein Verbrechen wie dieses vielleicht nur ein weiterer Eintrag in eine traurige Statistik. Aber 1957 war das anders. Die brutale Ermordung einer nahezu vollständigen Familie hinterließ über Jahrzehnte hinweg eine Narbe auf der Seele der Menschen der Region. Vania Marcia, die Überlebte, wurde bei Verwandten untergebracht, die vor Gericht um staatliche Hilfe und finanzielle Entschädigung baten. Erst 1959 erhielten sie eine Zahlung von 3000 Cruzeiros, um die Schulbildung des Mädchens zu finanzieren. Schließlich wurden weitere Ermittlungen in dem Fall eingestellt, ohne dass ein allgemeiner Konsens über den Schuldigen oder das Motiv bestand. Viele sind der Meinung, dass die Ermittlungen nicht gründlich genug geführt wurden, da der Tatort manipuliert worden war, einige Beweise aus den Polizeiakten verschwunden waren und es keine Zeugen gab. Ich hoffe, die heutige Folge war interessant. Ich bin Simon Schriefer und dies war Ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Sendung wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Podster ins Deutsche adaptiert.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.